Des, des Lebens in einem in dem islamischen Glaubensverständnis. Hier geht es um die Hajj, die Reise eines Muslim nach Mekka. Und da wurden nebenbei gleich einige Punkte erklärt, wie das nun so in einer islamischen Gesellschaft aussieht. Ich möchte das nur als Ausgangspunkt nehmen für das, die Frage unseres Abends, wenn wir mit Menschen sprechen, heute auf der Straße, in der Schule, mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen oder sonst irgendjemanden, dann taucht uns sehr häufig die Vorstellung auf, letztendlich sind doch alle Religionen gleich. Letztendlich kommt es doch gar nicht darauf an, an was, an wen wir glauben, wen wir nachleben, was wir tun sollen. Und wir als Christen stehen als die Ignoranten da, wenn wir uns sagen, Jesus Christus ist der absolute Glaube, es gibt keinen Weg an Jesus Christus vorbei. Wie machen wir das denn nun, wenn wir einem solchen Menschen begegnen, wenn wir ihm oder ihr gegenüberstehen und sie uns sagt, dass doch alles gleich ist? Dass man genauso gut Hinduist, Buddhist, Muslim, Jude oder Christ sein könne. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann könnten wir da auch von da aus ein Gespräch wie dieses sehr schnell beenden. Wir könnten im Alten und im Neuen Testament verschiedene Stellen nachschlagen, wie die Ablehnung ganzer Religionssysteme, wie der Ägypter oder Kanaaniter, beispielsweise in Josua 2, Vers 24, Vers 14 bis 15 gemacht wird, wie einzelne Praktiken, wie die Totenbeschwörung, wie die Kultprostitution, wie bestimmte Opferhandlungen und ähnliches abgelehnt werden in der Bibel. Wir sehen, dass die Zuwendung und die Hilfesuchung von einzelnen heidnischen Göttern im Alten Testament abgelehnt wird, wie Menschenverehrung abgelehnt wird als neue Form der Religiosität und ähnliches mehr. Nur wird in einem Gespräch mit einem solchen Menschen uns das alles nicht sehr viel weiterbringen. Denn dieser Mensch wird sich sagen, nun natürlich, das steht vielleicht in der Bibel, aber die Bibel interessiert uns ja gar nicht. Das sagen andere Religionen ja genauso von sich, aber in Wirklichkeit sind doch alle dieselben. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es so, dass wir selbst ja genauso reagieren würden. Stellt euch nun einmal vor, es käme ein buddhistischer Wandermönch bei euch an die Haustür, sobald ihr jetzt wieder zu Hause seid, und der sagt euch, nun, das, was ihr da eigentlich glaubt, das ist ja vollkommen falsch, das stimmt ja alles gar nicht, denn die Schriften der Buddhisten sagen, dass das ja so gar nicht stimmt, sondern dass Buddha allein die Erkenntnis der vier edlen Wahrheiten gehabt hat und wir nur so zu dem Ziel unseres Lebens kommen könnten. Ihr würdet wahrscheinlich dem auch nicht so einfach glauben und sagen, schön, dass ich dich getroffen habe, gut, dass du mir das gesagt hast, ich werde ab jetzt eine gelbe Kutte überziehen und buddhistischer Mönch werden oder Priester werden. Wahrscheinlich nicht. Und genauso, wie wir das nicht erwarten oder das dem nicht zustimmen für unser Leben, können wir das auch nicht ohne weiteres für jemanden anders, nur weil wir einen Bibelvers dafür zitieren können. Denn für den anderen sagt die Bibel ja nichts. Der andere glaubt ja nicht daran, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Und deshalb können wir noch so viele Bibelverse zitieren und es wird einem anderen erst einmal nicht sehr viel weiterbringen, sondern wir sind herausgefordert, unseren Glauben verständlich zu machen, zu zeigen, wo liegt denn das Besondere in unserem Glauben, Argumente, Gründe zu suchen, irgendwie auf eine neutrale Art und Weise versuchen, das weiterzugeben, was wir natürlich in der Bibel finden, aber wo der Bibelvers an sich, nur weil er in der Bibel steht, den anderen nicht überzeugen wird. Und so gäbe es nun verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, zu zeigen, warum wir davon der Bibel überzeugt sind, warum wir nicht Muslime oder Buddhisten geworden sind. Es sei denn, wir sagen natürlich, ja, du hast recht, an sich stimmt es, nur weil meine Eltern Christen gewesen sind, deshalb bin ich auch Christ geworden. Wenn das der einzige Grund ist, dann allerdings müssten wir uns wirklich fragen lassen, ob wir nicht vielleicht da etwas ignorant sind, wenn wir auftreten und sagen, das ist der alleinige Weg zu Gott und wir kennen gar keinen anderen. Das wäre ungefähr so, als wenn jemand sagt, die Erwachsenenfußballmannschaft der dritten Freizeit hier in Brake, das sind die besten Fußballer überhaupt auf der Welt. Und dann frage ich nach, ja, wie kommst du denn darauf? Ja, das sind die einzigen, die ich bisher gesehen habe. Nun, solch eine Art und Weise, einen Absolutheitsanspruch zu vertreten, der wäre natürlich in Frage zu stellen, genauso wenn wir das tun im Vergleich mit Menschen anderen Glaubens. Wir könnten jetzt natürlich sagen, dass hier im christlichen Bereich unser Gefühl angesprochen worden ist. dann sagt uns ein Buddhist, ein Hinduist, ein Muslim, ja, mein Gefühl ist auch angesprochen worden. Ich habe verschiedene Vertreter von Religionsgemeinschaften und Sekten gesprochen, die genau damit argumentiert haben. Ich könnte vielleicht sagen, ja, ich habe Wunder erlebt in meinem Glauben. Ich habe erlebt, dass da Menschen auf einen Schlag gesund geworden sind. Das ist der Grund. Deshalb ist der christliche Glaube richtig. Nun, das wird nur so lange gehen, bis ihr die anderen Religionen näher kennenlernt und plötzlich merkt, dass es auch da Wunder geben kann, dass auch da Menschen geheilt werden können. Wir finden sogar Beispiele dafür, dass es in anderen Religionen treibende Kräfte geben kann, die so etwas bewirken. Sogar in der Bibel, 2. Mose 7, Vers 10 bis 11, finden wir den Hinweis der kräftigen, der wirkkräftigen Macht, die Götter, andere Götter haben über den Menschen und über das Leben der Menschen. Es kann natürlich all dies ein Anstoß sein für den Glauben. Aber schauen wir in die Bibel hinein und dann werden wir vorsichtig. Wenn wir sehen, was all mit den Menschen passiert ist, die Wunder Jesu gesehen haben, von denen haben nur ein ganz, ganz kleiner Teil, dann daraus geschlossen, Jesus ist der von Gott gesandte Messias. Denken wir an die 10 Aussätzigen, die geheilt werden. Wie viele sind zurückgekommen? Sind dann vielleicht 100 zurückgekommen, weil die so erzählt haben von dem, was sie erlebt haben? Und die haben dann alle sofort an Jesus Christus geglaubt, wobei sie ja auf wunderbare Art und Weise gesund gewesen ist. Nein, was lesen wir? Nur ein einziger kam zurück. Die anderen 9, die haben gesagt, schön, dass wir gesund geworden sind, das ist ja gut, aber Jesus ist vergessen worden. Wie ist es mit dem, die geschrien haben am Karfreitag, kreuzige ihn, sein Blut komme auf über uns und unsere Kinder. Das waren diejenigen, die eine Woche zuvor geschrien haben, die Hosianna, das ist der König der Juden, die haben die Palmwedel auf die Straße draufgeschmissen. Das waren vielleicht diejenigen, die bei der Speisung der 5000 dabei gewesen waren, gesagt haben, das ist unser König, den wir haben wollen. Die haben diese Wunder schnell wieder vergessen, wo sich der Wind gedreht hat. Da merken wir, Wunder sind nicht ein eindeutiges Zeichen für die Absolutheit, für die Ausschließlichkeit des Anspruches Jesu. Jesus ist nicht nur irgendein Wunderheiler, der umherzieht. Und wir glauben letztendlich nicht an Wunder in unserer religiösen Überzeugung. Hoffentlich nicht. Die Pharisäer haben diese Wunder gesehen. Die Juden haben diese gesehen. Die Römer haben diese Wunder gesehen. Und sie sind nicht Christen geworden, sondern haben gegen Jesus Christus gekämpft. Wir sehen das an Punkten wie Johannes 12, Vers 37 oder Johannes 9. Ereignisse, wo wir gerade sehen, die Leute sehen die Wunder und reagieren mit Ablehnung auf das, was Jesus tut. Aber ich glaube, und wir sind hier an der viel besseren Stelle, wenn wir nicht erst einmal versuchen, durch solche Äußerlichkeiten den Glauben an Jesus Christus zu legitimieren, sondern wenn wir erst einmal das auf uns im Kopf zergehen lassen, auf der Zunge zergehen lassen, ein bisschen auf uns wirken lassen, diese Aussage, alle Religionen sind gleich. Im Hinduismus gibt es da eine schöne Grafik, ich habe sie jetzt leider nicht mitgebracht, da wird dann ein Elefant dargestellt, und dann wird gesagt, nun, die Religionen sind so wie blinde Menschen, und diese Blinden, die kommen zu dem Elefant und der eine, der sagt, oh, der Elefant, der ist wie eine dicke, feste Säule und das ist ein Elefant. Und der andere, der sagt, also der Elefant, das ist wie ein langer, dünner Schlauch mit einem Loch drin, den kann man bewegen. Und der andere sagt, nein, also hier der Elefant, das ist so wie ein Pinsel, so zerfasert am Ende und dünn und da kann man was mit streichen. So sagen dann die Hinduisten, so ist es ja mit allen Religionen. Wir sind nur wie Blinde, wir können Gott ja gar nicht erkennen. Und der eine, der hat halt das Bein des Elefanten gehabt, der andere hat den Rüssel in der Hand gehabt und der andere hat den Schwanz des Elefanten in der Hand gehabt. Aber alle haben im Grunde genommen dasselbe beschrieben. So die Argumentation der Hinduisten und so auch die Argumentation vieler Zeitgenossen heute, die sagen, es ist doch ganz gleich, woran wir glauben. Jeder kommt doch einmal zu Gott. Alle Wege führen nach Rom. Und wir als Christen sollten doch nicht so ignorant sein, nur unseren Glauben als den allein wahren zu vertreten. Nun, wenn wir mit diesen Leuten sprechen und einmal sagen, wie handelst du denn in deinem Alltag? In deinem Alltag, den du erlebst, ist das denn da auch so, dass du sagst, Dinge, die auf Anhieb ja nun erst einmal etwas unterschiedlich wirken, sind gleich? Wie sieht das zum Beispiel aus mit dem Schüler, der in der Schule sitzt und seine Mathematikarbeit schreibt? Und dann bekommt er die von dem Lehrer zurück und unter der einen Arbeit steht eine 6 und unter der anderen steht eine 1. Und dann kommt er hin und kommt zu einem Lehrer und sagt, Sie Lehrer, Sie sind aber ganz schön ignorant. Ich habe doch auch nur Zahlen dort geschrieben. Und das ist doch kein großer Unterschied. Ich habe sogar dieselben Rechnungen durchgeführt. Ja, dass das Ergebnis ein bisschen unterschiedlich ist, Sie müssen doch tolerant sein, Herr Lehrer. Denn es geht doch hier um Mathematik und da sind doch nur die Zahlen entscheidend. Da ist doch nicht das Ergebnis entscheidend, oder? Ja. Ich merke, keiner von euch würde wahrscheinlich dieser Idee zustimmen. Keiner würde sagen, das ist richtig. Aber warum soll das denn in der Religion so sein? Wieso soll in der Religion, wo unterschiedliche Dinge vertreten und behauptet werden, wieso soll das denn gleich sein? Nun sagt ihr, vielleicht in der Mathematik, da gibt es ja feste Regeln. Da kann man ja nach genau bestimmten Regeln vorgehen und wenn man die einhält, dann muss man zu einem einheitlichen Ergebnis kommen. Aber dann gebe ich euch ein anderes Beispiel, wo es ja keine festen Regeln gibt. Wie sieht das zum Beispiel in der Politik aus? Das wäre ein passendes Beispiel. Da, wo wir auf die Bundestagswahl zugehen, tritt einer der Kandidaten auf und sagt, liebe Bevölkerung, liebe Deutsche, es ist ganz egal, was ihr wählt, die Hauptsache ihr wählt. Ob CDU oder SPD, ob die DVP oder eben die Grünen, es spielt gar keine Rolle. Die Hauptsache ihr seid politisch, die Hauptsache ihr wählt irgendeine Partei. Würde irgendeiner so etwas sagen? Nein. Sondern die treten alle auf und sagen, diese anderen Parteien, das sind eigentlich alles nur Stimminder, das sind dumme Leute, die wissen gar nicht, worum es geht, die haben alles falsch gemacht in der Vergangenheit oder die werden in der Zukunft alles falsch machen, je nachdem, von welcher Partei sie sind. Die sind also total hinterm Mond, dass die überhaupt je Politiker geworden sind, die hätten eigentlich in eine geschlossene Anstalt hinein müssen. So scheint es manchmal, wenn man die Auseinandersetzungen der Politiker mitbekommt. Aber gibt es denn irgendwelche Regeln der Politik? Gibt es da irgendwas, wo man berechnen könnte, welche Politik Recht hat oder nicht? Trotzdem treten die mit einem ziemlich starken Absolutheitsanspruch auf. Ja, wieso ist das dann bei den Religionen anders? Gibt es da verschiedene Möglichkeiten? Oder nehmen wir das Staatssystem. Würdet ihr sagen, ist doch ganz egal. Also die Hauptsache, wir haben irgendein Staatssystem. Ob Monarchie, ob Diktatur, ob Oligarchie, oder eben Demokratie. Keiner würde das sagen. Jeder von euch würde wahrscheinlich mit einiger Gewissheit sagen, Demokratie halten wir für die optimale Staatsform. Die ist doch gut und richtig. Aber es gibt keinen neutralen Maßstab, um so etwas behaupten zu können. Und nun ist die Frage, wieso wollen diese Menschen in diesem Bereich sagen, Sachen, die vollkommen unterschiedlich sind, sollen gleich sein und in anderen Bereichen ihres Lebens würden sie das nie behaupten. Im Grunde genommen steckt nämlich hinter dieser Aussage alle Religionen ein Glaubenssatz. Fragt einmal diese Menschen, wie sie denn dazu kommen, dass alle Religionen gleich sein sollen. Und ihr werdet merken, ihr werdet kaum eine Antwort erhalten. Denn es gibt keinen Grund dafür. Wenn ich etwas kennenlerne, was von sich aus total unterschiedlich sich darstellt, wie kann ich überhaupt auf die Idee kommen, dass das gleich sein sollte? Im Grunde genommen ist es nur ein Glaubenssatz, dass ich sage, das, was da unterschiedlich ist, ihr alle, ihr habt kein Recht. Ihr Buddhisten, ihr Hinduisten, ihr Muslime, ihr wisst alle nicht Bescheid, ich weiß Bescheid. Ihr sagt zwar, dass eure Sachen unterschiedlich sind, aber ich weiß, dass sie gleich sind. Wieso? Woher? Haben diese Leute eine Offenbarung von Gott gehabt? Wo doch diese Religionen von sich selbst aus stark voneinander abweichen. Das ist ungefähr so, wie Religion wollen ja einen Weg zu Gott zeigen. Jede Religion will das, will einen Weg zu einem Gott zeigen. Und nun nehmen wir an, wieder ihr befindet euch nun in einer Situation des Alltags, ihr seid im Urlaub, nun nicht nach Brake, sondern in irgendeine große Stadt im Ausland, sagen wir nach Paris. Und dann kommt ihr an die Stadtgrenze von Paris, ihr habt vorsichtshalber einen Stadtplan mitgenommen. Und da seht ihr eine große Tafel, wie es das manchmal an den Städten gibt. Und da gibt es auch nochmal einen Stadtplan. Ihr wollt euch vergewissern, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Und dann schaut ihr nach und da sind ganz unterschiedliche Stadtpläne. Die Straßen sind unterschiedlich, die Namen sind unterschiedlich, aber nur der Name der Stadt ist gleich. Und was würdet ihr machen in solch einem Fall? Würdet ihr reagieren, wie einige dieser Menschen es tun und sagen, es ist ja ganz gleich, woran du glaubst? Und würden sagen, egal, such dir einen Stadtplan aus, der dir besser gefällt. Montiere den einen ab, der da steht, oder nimm den, den du gekauft hast. Würde jemand so reagieren? Ich glaube kaum. Jeder von uns vernünftigerweise würde danach gehen, unterschiedliche Stadtpläne, einer muss wahr sein, ein anderer muss falsch sein. Man kann doch nicht sagen, nur weil es zwei gibt, das ist egal, welchen du benutzt. Und dieses Beispiel müsste auf den Punkt der Religion zugeschnitten ja noch viel radikaler sein. Denn bei den Religionen ist es ja so, dass die nicht nur einen unterschiedlichen Weg zu ihrem Ziel, nämlich zu Gott, verfolgen, sondern dass das Ziel selbst unterschiedlich ist. Das heißt also, jetzt sage ich, egal wovon ihr hier aus losfahrt, egal welchen Plan ihr benutzt, ihr kommt alle an dasselbe Ziel, wenn ihr von ihr aus nach Hause fahrt. Ja, da würdet ihr sagen, Michael, ich glaube, du hast heute zu lange in der Sonne gestanden. Sonst ist das doch gar nicht denkbar. Wenn ich verschiedene Pläne habe, wenn ich verschiedene Ziele habe, wenn ich verschiedene Wege verfolge und dann kommt jemand her und sagt, ihr kommt sowieso alle an denselben Platz, egal was ihr tut. Dann müssten wir doch sagen, das ist total unvernünftig, das ist Unsinn. Und wir müssen diese Leute fragen, wie kommt ihr dazu? Die Religionen beschreiben nämlich dieses, was sie als Gott, als letztes Ziel beschreiben, total unterschiedlich. Wenn wir das Brahman ansehen im Hinduismus, das ist eine Art unpersönlicher Urzustand, eine Urschwingung, in dem ich mich, wie die Beschreibungen es sagen, auflöse, wie ein Tropfen, der vom Himmel fällt und in den Ozean fällt. So. Ist das nun dasselbe wie beispielsweise das von Schlachtengelärm erfüllte Walhall der Germanen, die da ihr Met, ihr Bier bechern und trinken und zwischendurch mal wieder auf eine ordentliche Schlägerei nach draußen gehen? Oder ist das dasselbe wie der Islam, der sein Paradies in der Form beschreibt, ist ja sowieso nur ein Männerparadies im Islam, da ist es nämlich so, jeder Mann hat 10 Jungfrauen und die sind, sie werden dann beschrieben als kuhäugig, das soll besonders schön sein, also schöne große Augen, und sie sind ewige Jungfrauen, sie bedienen die Männer immer und jedes Mal, wenn der Mann mit ihr geschlafen hat, wird sie wieder Jungfrau und das soll eben besonders, sie bleiben immer jung und so, die Frauen, die spielen keine so große Rolle, außer als Dienstleistung dann eben für den Mann im Paradies. Ist das dasselbe wie das, was wir in der Bibel finden, wo die Menschen sich Gott unterordnen, dem himmlischen Jerusalem, ist das alles dasselbe? Das Ziel ist doch total anders. Das, was erreicht werden soll, ist total anders. Einmal bin ich als Person zerstört, einmal bin ich ein kriegslüsternder Held, ähnlich wie auf der Erde, ein anderes Mal bekomme ich eine neue Natur im Himmel, bin aber als Persönlichkeit erhalten. Und der Weg ist total anders. Einmal wird gesagt, so und so oft musst du beten, diese und jene Wallfahrt musst du tun, diese Opfer musst du geben, du musst deine Persönlichkeit aufgeben, du musst meditieren. Und all diese Sachen, die total andere Wege sind, die eingeschlagen werden, sollen alle zum selben Ziel führen. Wir merken schon, selbst wenn wir hier an dieser Stelle der Diskussion wären, müsste unser Gesprächspartner langsam seine Karten auf den Tisch legen oder sagen, nun also so sicher bin ich mir ja doch nicht, aber ja, selbst wenn nicht alle Religionen zum selben Ziel führen, wieso weißt du, ob deine Religion die richtige ist? Immerhin, wenn wir an diesem Ziel angelangt sind, dann sind wir schon ein großes Stück vorangekommen. Denn dann merken wir plötzlich, nicht mehr ist es ganz egal, was du tust, sondern hier sehen wir die verschiedenen Religionen in Konkurrenz zueinander. Die eine ist besser, die andere ist schlechter, die eine führt mehr zu Gott oder überhaupt in die Irre. Und jetzt, wenn wir den Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens ansehen, dann müssen wir uns die Frage stellen, worauf basiert der denn überhaupt? Ist es ein Absolutheitsanspruch, der auf der Vollkommenheit der christlichen Lehre basiert, dass wir da sagen, da haben wir so tolle Glaubenssätze, die keine andere Religion hat? Ich würde sagen, nein. Wir können so viele Zitate aus der Bibel bringen, so viele Lehren aufbringen, das ist nicht das Besondere am christlichen Glauben. Denn dann könnte ich ja heute alle Lehren der Bibel kopieren und nur sagen, ich bin der Messias, an den ihr glauben müsst. Ich bin von Gott gesandt. Ich bin derjenige, an den ihr glauben müsst. Und ich übernehme alle Lehren von der Bibel. Ich sage, ihr müsst nur an mich glauben, ihr braucht keine Taten tun, das Alte Testament ist wahr, was da drin steht, ihr müsst euch an diese und jene Regeln halten. Und wo wäre der Unterschied? Wo wäre noch der Vorteil vom Glauben an Jesus Christus, wenn es an der Lehre hinge? Oder vielleicht könnten wir sagen, vielleicht liegt es an den tollen Christen. Nun, all diejenigen, die schon einige Jahre in irgendwelchen Gemeinden gewesen sind, die werden gemerkt haben, nun, die Christen sind leider nicht immer so toll, sind auch nicht immer alle so vorbildlich, wie sie es sein sollten. Vielleicht müsste jeder von uns auch an die eigene Brust klopfen und sagen, nun, mein Leben sieht ja nun auch nicht so toll aus. Also, die tolle Zahl der Christen kann es nicht sein. Und wir werden sehen, es gab auch in anderen Religionen durchaus vorbildliche Menschen. Das ist nicht der Punkt. Ist es vielleicht der Lokalpatriotismus so ähnlich wie die Fußballmannschaft? Ich kenne einfach nichts anderes. Da müssen wir sehen, dass Jesus, der diesen Anspruch erhebt, ja viele Religionen kannte. Damals war das Römische Reich ein multikulturelles Reich. Da gab es die antiken Religionen der Griechen und der Römer. Da gab es die Mysterienkulte aus dem Mittelmeerraum. Da gab es Isis- und Osiriskulte aus Ägypten und so weiter und so weiter. Ich denke, wenn wir hier etwas näher nachfragen, dann müssen wir sehen, der Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens liegt nicht am System, liegt nicht an den Menschen, der liegt auch nicht an der Geschichte der Kirche oder sonst irgendetwas, sondern der liegt an der Absolutheit der Person von Jesus Christus. Die ist das Entscheidende. Denn wonach benennen wir uns? Wir sagen ja nicht, wir sind Mitglieder der Kirche oder so etwas. Wir glauben an die Bibel, sondern woran glauben wir? Wir glauben an Jesus Christus. Und weil in der Bibel etwas von Jesus Christus beschrieben ist und weil Jesus Christus diese Bibel autorisiert, deshalb gehen wir davon aus, dass die Bibel uns etwas vom Wort Gottes sagt. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir glauben an die Bibel und weil zufälligerweise etwas in der Bibel von Jesus Christus darin steht, dann glauben wir an ihn. Natürlich ist die Informationsquelle, die wir haben, ist in der Bibel. Aber wenn das ein Betrüger, ein Lügner, ein Stümper wäre, von dem dort beschrieben worden wäre, dann wäre keine Grundlage für unser Glauben da. Die Absolutheit unseres Glaubens hängt allein daran, ist diese Person von Jesus Christus glaubwürdig? Ist das, was wir darin erkennen können, eine Person, die einem Buddha, einem Mohammed oder eben einem Lao Tse überlegen ist? Ist da eine Person, die höhere Glaubwürdigkeit verliert und er verdient? Und da ist es so ähnlich wie in einem Gerichtsprozess. Auch wenn ihr nun einen Angeklagten vor Gericht habt, da hängt es ja letztendlich, wenn da keine Indizien gefunden werden, von der Glaubwürdigkeit des Zeugen ab. Die einen versuchen, den zu erschüttern, die anderen versuchen, diese Glaubwürdigkeit zu untermauern. Und ähnlich ist es so, wie wenn wir uns neutral die Frage nach Jesus Christus stellen und nach seiner Glaubwürdigkeit. Da sind die Aussagen pro und contra, die es zu überprüfen gilt. Und letztendlich hängt sehr viel daran. Denn wenn die Aussage Jesu richtig ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch mich. Wenn das richtig ist, dann heißt es ja, die anderen Religionen sind falsch. Und das würde bedeuten, wenn ich nicht Jesus Christus folge, dann bin ich für alle Zeiten in der Ewigkeit verloren und getrennt von Gott. Aber wenn es ein Betrüger ist, dann bedeutet es, dass ich mein Leben möglicherweise vertue, mit Nebensächlichkeiten, mit Dingen, die unwichtig sind, mein Leben einenge durch Dinge, wo es nicht notwendig wäre. Also diese Frage, da hängt viel daran. Und so ist es wichtig, es den Menschen weiterzugeben. Ich habe hier auch noch ein paar. So ist es wichtig, den Menschen das weiterzugeben. Hier sehen wir Beispiele eben für solche verschiedenartigen Formen von Gottheiten. Eben hier die Darstellung vom Horusfalken, hier die Sonne als Göttin, die dort das in Ägypten weitergibt an die Menschen. Hier sehen wir ein Beispiel für die Unterschiedlichkeit. Wenn wir nun die Glaubwürdigkeit Jesu näher überprüfen wollen, dann hängt es ja sehr viel davon ab, jemanden kennenzulernen. Denn wie will ich die Glaubwürdigkeit einer Person kennenlernen? Nur dadurch, dass ich Nähe zu dieser Person habe. Anders ist es nicht möglich. Wenn mich jetzt jemand fragt, ob eben ein Mohammed Rabati oder so, der in Südafrika lebt und da eben 10 Kinder hat, ob der glaubwürdig ist, und jemand fragt mich hier und ich habe nur den Namen gehört, wie will ich eine Antwort darauf geben? Das ist total unmöglich, es geht ja gar nicht. Wie will ich eine Antwort geben, ob Jesus Christus glaubwürdig ist oder nicht, wenn ich ihn nie kennengelernt habe, wenn ich nie mit ihm zu tun gehabt habe? Es ist total unmöglich. Aber es ist möglich, diesen Jesus Christus kennenzulernen und ohne, dass ich jetzt sage, du musst dich gleich bekehren, sondern indem ich sage, dann schauen wir einmal recht objektiv hinein, was dieser Jesus Christus denn sagt von sich selbst, wie er gelebt hat, was er getan hat, wie die Welt verstanden hat, in der ich lebe, stimmt die überein mit dem, wie ich die Welt erlebe, erkläre, oder ist das etwas vollkommen Abartiges, wo ich sehen muss, ich muss meinen Verstand ausschalten, alles, was ich wahrnehme, muss ich ausschalten, die Wirklichkeit muss ich verneinen oder ähnliches. Oder stimmt das mit dem überein, was ich erfahren kann, was ich erleben kann? Und ist das, wie er gelebt hat, was er gelehrt hat, stimmt das auch überein mit dem, was er getan hat? Das eine wäre die Frage der Glaubwürdigkeit der Bibel. Wie zuverlässig sind die Aussagen der Berichte der Bibel? Das können wir heute Abend nicht im Einzelnen erläutern. Das müssen wir extra in einer Stunde tun. Wer das nachlesen möchte, da ist beispielsweise F.F. Bruce, die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments, ein empfehlenswertes Buch, um da einen ersten Eindruck von zu bekommen. Wenn wir aber anschauen, was Jesus gesagt hat, wie er die Welt verstanden hat, wie er uns verstanden und erklärt hat, dann sehen wir sehr schnell, dass da viele Punkte vollkommen überlegen sind von dem, was wir in anderen Religion finden. Sicherlich werden manche Punkte in anderen Religionen, einzelne Punkte auch da vertreten sein. Aber diese Kombination, diese Vollkommenheit von dem, was wir in diesen Punkten erfahren werden, die finden wir nur bei Jesus Christus. Wir finden, ich möchte das als ersten Punkt hier überschreiben, Liebe und Tod. Liebe und Tod als Mittelpunkte des Glaubens werden von Jesus Christus verkündigt. Erst einmal die Liebe, so sehen wir als Kennzeichen der Christen in Johannes 13, Vers 34 und 35, das Kennzeichen der Christen soll die Liebe sein. Daran sollen die Menschen erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. 1. Korinther 13 sehen wir, wie diese Liebe verstanden wird. Und Liebe ist doch tatsächlich die stärkste, die veränderndste Kraft in unserem Leben. Hass oder Gewalt wirken nur so lange, wie man sie durchsetzen kann. Aber Liebe ist nicht von Durchsetzung, nicht von Gewalt abhängig, nicht von dem, dass einer Druck auf uns ausübt, sondern Liebe ist etwas, was auf Dauer überwältigen kann. Liebe treibt zu viel größeren Fähigkeiten, zu viel größeren Anstrengungen, als es irgendetwas anderes vermag. Der Tod als letzter Grenze menschlicher Erfahrung. Der Tod ist etwas, was keine der Religionen zu überspringen vermag, es sei denn, wir fallen auf eine willkürliche Spekulation der Reinkarnation herein. Aber da kann uns ja keiner einen Beweis dafür geben. Wenn ich sage, ich war vor 5000 Jahren einmal unter dem Königreich von Ramses II. Und war da eben sein oberster Berater, wer kann das überprüfen? Kein Mensch. Jeder kann so etwas behaupten und sagen. Und nur, dass ich irgendwo in Trance gefallen bin und irgendwelche Einzelheiten darüber berichte, zeigen nicht im geringsten die Wahrheit davon. Buddha ist gestorben. Es wird zwar gesagt, dass er noch lange Zeit auf der Erde war und dass er später einmal eben die Erleuchtung erlebt hatte, aber wer weiß es? Er ist nicht mehr zurückgekommen, höchstens als Wiedergeburt vor vielen tausend Jahren oder irgendwann einmal in der Zukunft. Aber wie war es mit Jesus Christus? Jesus Christus ist nachweislich gestorben, ist nach 3 Tagen nachweislich wieder auferstanden und ihn haben die Leute gesehen, die vorher mit ihm gelebt haben. Die hätten ja wissen müssen, wer das ist, der da auferstanden ist. Also da haben wir eine eindeutige Überprüfung von dieser Person, von Jesus Christus. Und da merken wir, hier ist der Tod überwunden. Bei keinem anderen Religionsstifter ist das der Fall gewesen. Alle sind tot und sind nicht nachweisbar noch einmal wieder auf die Erde gekommen. Ein anderer Punkt ist die Realität der Welt. Wenn wir uns anschauen, dass Jesus die Welt, in der wir leben, die uns umgebende Welt, also erklärt, wie wir sie erfahren, als real, als frei unserem Handeln und Denken unterworfenen, nicht einem Kismet oder Karma, nicht einem Schicksal unterworfen, aber auch nicht generell unwirklich, nicht als vordergründige Illusion, wie es uns der Hinduismus oder Buddhismus weismachen will, wo er sagt, das Schlimmste ist es, dass wir die Realität der Welt annehmen. In Wirklichkeit bin ich du und du bist ich und du bist der Stuhl, wir sind alles eins, alles ist eins und nur die Unterscheidung der Welt, die Macht bringt das Leiden und das Schlimme in unser Leben hinein. Da sehen wir einen Unterschied. In der Bibel sehen wir ja gerade in 1. Mose 1 und 2, dass Gott die Welt geschaffen hat, materiell. Und sie ist real und wir sollen sie auch solches annehmen. Die Materie ist nicht schlecht, sondern sie ist gut, weil sie von Gott gewollt ist. Und Gott am Ende der Schöpfung sagt, es ist sehr gut, was er geschaffen hat. Da merken wir auch einen riesengroßen Unterschied. Und das entspricht ja dem, wie wir es erfahren. Erfahren wir die Welt, wenn wir über die Straße gehen und ein Auto kommt und wumm, fährt uns das Auto über, erfahren wir diese Welt als Illusion? Nun, wenn wir im Krankenhaus aufwachen, unsere Beine gebrochen sind, wir Schmerzen haben, dann merken wir plötzlich, da ist nicht die Illusion in unserer Welt. Das ist Realität, mit der wir zu tun haben. Das andere, wir müssen uns bloß kräftig einbilden und sagen, nein, nein, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Und irgendwann kommen wir vielleicht mal nach 20 Jahren Gehirnwäsche dahin, dass wir sagen, ja, die Welt ist ja nicht real. Aber sonst kommen wir nicht dahin. Dann als nächster Punkt, der persönliche Gott oder die stille Unendlichkeit, will ich das einmal umschreiben. Wenn ihr euch in die Situation Gottes hineinversetzt, ihr denkt einmal, ihr wärt Gott. Also nur mal hypothetisch als Vorstellung. Wie würdet ihr denn mit den Menschen Kontakt aufzunehmen versuchen? Vorausgesetzt, Gott will das überhaupt. Wenn er es nicht will, können wir ihn ja nicht erkennen. Und wenn wir ihn nicht erkennen können, wäre es für uns vollkommen unwichtig und unsinnig. Dann könnten wir gar nichts wissen über Gott. Also wäre keine Religion richtig. Also nehmen wir an, Gott will Kontakt mit den Menschen aufnehmen. Was meint ihr einmal spontan, welches wäre die beste Möglichkeit, mit Gott Kontakt aufzunehmen? Also von Gott mit den Menschen Kontakt aufnehmen will. Die beste Möglichkeit, optimal. Also durch radioaktive Strahlen vielleicht so. Und dann irgendwann, also irgendwann dann merken wir hier innerlich, also irgendwie haben wir plötzlich Krebs und sowas, aber wir merken nicht, was Gott gesprochen hat. Oder vielleicht in der Sprache der Bienen, also so. Und wir müssen genau hinhören und vielleicht können wir irgendetwas daraus erkennen. Oder vielleicht durch ultraviolette Strahlung oder vielleicht durch die Steine oder wie wäre das optimal? Hat jemand einen Vorschlag? Bitte? Ja, wie? Ja? Er könnte ja zum Beispiel sich in einem Stein zeigen und sagen, ich bin Gott. Der Stein fängt plötzlich an zu sprechen und wir stehen davor und sagen, bitte, was ist da los? Und da würden wir wahrscheinlich etwas Probleme haben damit. Ich denke tatsächlich, wenn wir uns hypothetisch nur mal vorstellen, das Optimalste ist ja als Mensch, denn wir verstehen ja Menschen am besten. Wir verstehen Delfine nicht, Blumen nicht, Ameisen nicht. Am besten verstehen wir andere Menschen. Denn da sehen wir, das ist real, das ist anfassbar. Die spüren genau das, was wir spüren. Wir finden ja in der Bibel auch, Jesus war ein Mensch und in allen Dingen wie wir, nur ohne Sünde. Und da merken wir, Gott hat diesen Weg gewählt, er hat auch menschliche Sprache gewählt, nicht irgendwie eine unverständliche Sprache. Er hat genau gelebt, nicht als Gott, der vom Himmel schwebt, so auf den Wolken steht und dann sagt, ihr meine lieben Menschen, hört mir alle zu, sondern er war auf der Erde, sodass die Menschen auch merken könnten, da ist ein Kontakt, der empfindet ja auch das was, der schwebt nicht über den Menschen, sondern der kennt unsere Probleme, der kennt unsere Fragen und hat in unserem Leben uns sich offenbart und gezeigt. Und da merken wir, es ist ein riesiger Unterschied, ja, von dem, was wir in anderen Religionen finden. In anderen Religionen ist es durch irgendwelche Meditationen, ich sitze da und meditiere und irgendwann innerlich spüre ich etwas, ein Licht geht in mir auf und plötzlich, dann weiß ich irgendwie, ich habe mal mit einem Professor gesprochen, der sagt, er hat eine Erleuchtung erlebt und habe ihn gefragt, ja, wie ist das denn gewesen? Und er sagt, ja, das kann man nicht beschreiben, das muss man einfach erleben und das ist ein Moment da und dann ist es wieder weg und ja, so ähnlich ist das dann. Wie kann man dann darüber Gott sprechen? Wie praktisch hat Gott sich da ausgedrückt, wenn man nicht mal mehr irgendetwas sagen kann von dem, was er uns weitergegeben hat? Und da merken wir, wenn Gott nun einigermaßen vernünftig wäre, sagen wir es mal mit menschlichen Worten, dann müsste er doch irgendeinen Weg wählen, um uns einigermaßen verständlich zu machen, was er von uns will. Und nicht nur irgendwie durch irgendwelche Dhammas, durch irgendwelche Urgesetze, die kein Mensch genau versteht, wo keiner weiß, woher sie kommt, die keiner genau ausdrücken kann, die keiner belegen kann, sondern als Mensch. Nun, das ist auch das Ziel der Welt, wenn wir einmal sehen, wir als Menschen, und sagen wir, nehmen wir mal an, es gibt wieder einen Gott und der hätte irgendeine Verbindung zu uns als Menschen. Ja, das Ziel von uns als Mensch, zum Beispiel Buddhismus und Hinduismus sagt, als Persönlichkeit, du bist einfach nicht mehr da. Es ist alles weg, weil alles, was dich hier bestimmt und das Persönlichkeit ausmacht, geht erstmal bei Wiedergeburten, je nachdem, ob du dann Tier oder Mensch oder Mann oder Frau bist, sowieso ja verloren. Du erinnerst dich ja auch im Normalfall nicht mehr daran, wenn du Pflanze bist oder so, sowieso nicht. Und im Jenseits ist es so, wenn du dich innerlich, ich verkürze das hier jetzt natürlich etwas, aber innerlich, wenn du dann dich auflöst, wenn du nicht mehr da bist als Persönlichkeit, weil deine Persönlichkeit ja gerade das Schlechte in der Welt verursacht, entspricht das in irgendeiner Weise das, was wir empfinden, was wir denken, was wir fühlen? Das ist doch vollkommen gegen unsere Persönlichkeit. Müssen. Dieses kleine Baby merkt schon, es ist Persönlichkeit, sogar ganz egoistische Persönlichkeit. Denkt, alles ist auf mich ausgerichtet. Ich schreie, und dann muss die Mama kommen und entweder sagen, oh, mein kleines Babylein oder Nuckelflasche in den Mund oder Schnuller oder was weiß ich. Dieses Baby denkt ja, das ist der Mittelpunkt der ganzen Welt, nicht? Und das muss erst langsam merken, dass es auch andere Menschen gibt und dass die auch etwas zu sagen haben und auch ein Recht haben auf das Leben. Und da merken wir also dieses ganz Feste, was wir in uns haben, diese Individualität, ohne die wir ja nicht mal denken können. Deshalb ein Buddhist, zum Beispiel ein Zen-Buddhist, durch seine Meditation, seine Koans, seine Rätselsprüche, der versucht ja auch seinen Verstand ad absurdum zu führen. Das sind dann solche Sachen wie zum Beispiel, zwei Hände klatschen so. Wie klatscht eine Hand? Ja. Das ist ein zen-buddhistisches Koran. Und dann muss der Priester, eben der Schüler, muss dann darüber nachdenken und muss dann meditieren. Und irgendwann kommt er dahinter. Aber das heißt natürlich, du musst so lange denken, bis dein Verstand sich einmal aufhängt. Beim Computer würde man sagen, aufhängt. Und dann ist er tot und dann ist er weg. Oder was anderes eben, dann kommt ein Buddhist zu seinem Meister. Und der sagt ihm dann eben, ja, was ist die Erleuchtung? Der Meister schaut ihn an, gibt ihn einen Tritt, der fliegt die Treppe herunter und damit war die Sache geklärt. Der übermeditiert dann einige Zeit lang weiter und dann kommt er zu dem Meister und der stellt sich dem Meister vor, gibt dem Meister eine Ohrfeige und der Meister lächelt dazu und sagt, der hat es jetzt also erkannt. Ja. Ja, ihr lacht jetzt vielleicht, aber so geht es beispielsweise im Zen-Buddhismus, weil der Verstand muss ausgeschaltet werden, die Persönlichkeit muss ausgeschaltet werden. Und da merken wir, das entspricht doch gar nicht dem, wie wir denken. Das entspricht doch gar nicht unserer Wirklichkeit, in der wir leben. Aber da merken wir, das ist in anderen Religionen dahinter. Und wiederum, das ist doch nicht gleich. Und wenn wir merken, dass Jesus Christus da eine ganz andere Position vertritt, dann merken wir auch sehr schnell, dass das doch viel mehr dem entspricht, wie wir es erleben. Hier ein Umzug eben in Indien aus dem Hinduismus. Nun, ich möchte nicht alle Punkte, die ich aufgeführt habe, erwähnen, weil unsere Zeit wiederum etwas vorangeschritten ist. Deshalb komme ich hier vielleicht nur noch auf zwei Punkte zu sprechen. Auf zwei Punkte. Das eine habe ich überschrieben für diejenigen, die da etwas sprachlich interessiert sind. Indikativ und Imperativ. Das klingt ja gut, nicht? Indikativ und Imperativ. Und der Inhalt ist auch gut. Ich weiß nicht, ob jemand diese Begriffe etwas damit anzufangen weiß, sonst helfe ich euch gleich, dann habt ihr gleich eine zusätzliche Gratislektion in deutscher Sprache. Nämlich der Indikativ, das ist die Zustandsbeschreibung und der Imperativ ist die Befehlsform eines Verbs. Und wenn wir jetzt einmal in die Religion hineinschauen, dann gibt es da eben faste, bete, halte diese Gebote, tue dieses, tue jenes, bete diesen Gott an, mach dieses. So laufen eigentlich alle Religionen. Und wie nicht läuft es im christlichen Glauben? Im christlichen Glauben läuft es da auch so, tu das, tu das, tu das, tu das, tu das, dann wirst du vielleicht errettet. Sondern, wie läuft es im christlichen Glauben? Na eben indikativ. Indikativ, Zustandsbeschreibung, die sagt, du bist ein totaler Sünder, Gott errettet dich und du bist jetzt gerettet in den Augen Gottes, du bist ein Kind Gottes, du bist errettet. Was hast du dafür getan? Nichts. Nun, da ist der große Unterschied bei allen Religionen. Da kommt es auf die Leistung drauf an. Da wird irgendwie mal, ich habe das in Griechenland, in Athen, im Nationalmuseum gesehen, da gab es eine Goldwaage. Und diese Goldwaage nannte man Seelenwaage früher bei den Griechen. Und da war die Vorstellung, diese Seelenwaage benutzen die Götter auf der einen Seite die bösen Taten, auf der anderen Seite die guten Taten. Und wenn es sich den Ausgleich gibt, dann vielleicht wirst du über den Hades hinüberkommen und wirst zu den eben ins Elysium aufsteigen können. Nun, da merken wir doch, das ist etwas total anderes. Und wie sieht es denn mit der Realität aus? Wie sieht es mit dem aus, wie wir das verstehen? Kann man denn eine böse Tat wieder gut machen? Ist es denn wirklich möglich, eine böse Tat durch eine gute Tat wieder gut zu machen? Nehmen wir einmal an, ihr habt jemanden ermordet. Was für eine gute Tat könntet ihr tun, um diese böse Tat wieder gut zu machen? Ja, aber das ist doch nicht diese Person, die da gestorben ist. Das könnte man nicht. Jede böse Tat ist total einmalig. Auch wenn, sagen wir mal, ein Mann seine Frau betrogen hat, ist mit einer anderen Frau durchgebrannt und so, ist das wieder gut zu machen in der Ehe. Das bleibt wahrscheinlich lebenslang eine Verwundung bei der Frau, wenn sie daran denkt. Man kann das nicht wieder gut machen. Viele Dinge in unserer Sünde, die können wir nicht wieder gut machen. Es ist nur so, dass sie auszulöschen gehen. Sozusagen, dass Gott sagt, wir streichen die aus der Geschichte heraus. Die haben sozusagen dann nie stattgefunden. Oder es gibt die Bestrafung, nur ich lasse mich dafür bestrafen, wie Jesus Christus es tut. Nun, ein letzter Punkt eben dabei ist die Frage der Geschichte. Wenn wir nämlich in die meisten Religionen hineinschauen, beziehungsweise in die ostasiatischen, Daoismus oder Konfuzianismus oder Hinduismus oder Buddhismus in den verschiedenen Formen, da haben wir eine Religionsform, die sagt, das riesige Rad der Zeiten. Alles wiederholt sich, alles ist immer wieder dasselbe und manchmal in unserem Alltag, da können wir den Eindruck gewinnen, das ist vielleicht auch so. Eben morgens stehe ich auf, dann esse ich, dann gehe ich zur Arbeit, dann komme ich am Abend wieder nach Hause, dann trinke ich mein Bier oder eben doch nicht, ich sehe meinen Fernsehfilm an oder sehe meinen Fußball an oder was weiß ich, oder eben als Christ, ich gehe abends zur Bibelstunde, ich lese morgens noch meine Bibelstille Zeit, die haben wir jetzt vergessen, und dann den nächsten Tag das nächste wieder. Und immer das Gleiche, und immer das Gleiche. Aber nun frage ich euch, ist das denn wirklich so oder ist das nur die Oberfläche? Ich denke, es ist nur die Oberfläche. In Wirklichkeit ist doch jeder Augenblick, den wir erleben, einmalig. Nie wird sich ein Augenblick wiederholen in dem Leben, was wir überschauen können. Nie in der Geschichte. Selbst wenn wir sagen, ja, es gab ja Könige und die einen Könige haben die anderen verdrängt. Aber nie gab es einen Napoleon. Nie gab es einen anderen Napoleon. Immer nur diesen einen Napoleon Bonaparte, der eben Ägypten erobert hat, der dort bis nach Russland marschiert ist. Das war ein einmaliger Mensch. Jeder von euch ist ein einmaliger Mensch. Nie wird es diesen Menschen, der hier jetzt vor euch sitzt, noch einmal geben. Und das ist nur das Einzige, wo wir so etwas finden, eben im Vergleich zu den ostasiatischen Religionen im christlichen Glauben. Und so ist es auch mit der Schuld. Wenn ihr in anderen Religionen umherschaut und seht, dass die Menschen auf der Suche sind, ihre Schuld loszuwerden, auch diese Schuld werden sie nicht los. Kein Hinduismus, kein Buddhist kann von sich sagen, ich bin meine Schuld losgeworden. Eben Ernest Hemingway hat in seinem Buch Wem die Stunde schlägt, da beschreibt er so den spanischen Bürgerkrieg und dann stehen sich da zwei Soldaten einander gegenüber und der eine sagt dem anderen, wer wird uns unsere Schuld vergeben? Denn wir haben doch Gott abgeschafft. Eben weil das waren Atheisten, Kommunisten, so wie eben Hemingway das selbst vertreten hatte. Und dann sagt der eine zum anderen, ja, die müssen wir uns selbst vergeben. Ja, geht das? Kann man sich Schuld einfach selbst vergeben? Wenn sie wirklich da ist, wenn sie real da ist, kann der Bankräuber sagen, also, mein lieber Bankräuber, du hast jetzt erfolgreich das durchgeführt, ich vergebe dir die Schuld. Du kommst nicht mehr ins Gefängnis, kein Problem mehr. Geht das? Also, im Normalfall geht das nicht. Oder wenn ich meine Ehefrau angelogen habe, sage ich, also, lieber Michael, du hast jetzt zwar gelogen, aber ich vergebe dir, Michael, kein Problem. Geht das? Da merken wir, so klappt es nicht, das funktioniert ja nicht. Und wie es bei anderen Religionen ist, du musst arbeiten und arbeiten und arbeiten dafür und vielleicht kommt es einmal. Dann sehen wir, so geht es auch nicht. Das Wichtigste allerdings sind nicht all diese Punkte und noch einige andere, die ich angeführt habe, sondern das Wichtigste, das Allerwichtigste ist der persönliche Kontakt zu diesem Jesus Christus. Und da ist es ja tatsächlich so, und da könnten wir diese Menschen auch darauf ansprechen, diesen Jesus Christus kannst du eben kennenlernen. Der nennt auch genau die Bedingungen. Und wenn du jetzt ein ganz kritischer Mensch bist und eben von der Wissenschaft oder was weiß ich geprägt bist, dann kannst du sagen, das ist ja wie ein Versuch. Nicht? Ich sehe da die Bedingungen, ich sehe, wenn ihr zu mir kommt, zum Beispiel eben die, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, ich will euch erquicken, oder wer an die Tür klopft, den mache ich auf, oder solche Sachen. Da kann ich es doch ausprobieren. Und wenn sich in meinem Leben etwas verändert, dann weiß ich, da ist der Gott und dann ist es richtig. Das ist das Wichtigste. Nicht nur intellektuelle Spielerei, sondern persönlicher Lebensvollzug. Und da werde ich das auch merken, wenn ich mit anderen Religionen lebe. Dann würde ich sagen, gut, wenn du ehrlich danach suchst, wenn du nicht nur das als Ausweg benutzt, um dich mit gar nichts zu beschäftigen, dann probier das andere aus, meinetwegen. Und du wirst merken, dass du da keine Erfüllung bekommst, dass deine Schuld nicht vergeben wird, dass das nicht der Realität deines täglichen Lebens entspricht und ähnliche Dinge mehr. Aber wenn du zu Jesus Christus eine Beziehung aufbaust, wirst du sehen, dass er dahinter steht. Und dann kommt es nicht auf uns drauf an, auch nicht auf uns als Christen, auch nicht, wie toll wir sind, auch nicht auf die tolle Lehre und richtige Lehre, die wir vertreten, sondern letztendlich auf die Glaubwürdigkeit Jesu Christi. Und wenn diese Glaubwürdigkeit gewonnen ist, wenn der Mensch merkt, Jesus Christus ist wirklich der Weg zu Gott, Jesus Christus, das, was der gesagt hat, das stimmt, das erfahre ich ja in meinem Leben, da gibt es eine Bestätigung, einmal lehrmäßig, was mit der Realität, mit der Geschichte und all diese Punkte, die ich erwähnt habe, und mit dem, dass ich sehe, es verändert sich real etwas in meinem Leben. Wenn ich das gemerkt habe, dann sehe ich ja auch, dass ich das, was in der Bibel steht, dass ich dem Vertrauen schenken kann, weil Jesus dem Autorität gibt, weil Jesus sich dahinter gestellt hat. Nur deshalb stimmt es ja, was in der Bibel steht, weil es von Gott kommt, weil Jesus das dem einen Stempel aufdrückt, sozusagen der Siegel, und sagt, wahr, das stimmt. Wenn Paulus sich irgendwas ausgedacht hätte, bräuchten wir ihm nicht glauben. Es gab viele Leute, die damals Bücher geschrieben haben. Wodurch bekommt es diesen Siegel der Glaubwürdigkeit? Weil er eben Jesus Christus verkündigt, weil er Jesus Christus gekannt hat, weil er das weiterführt, was Jesus Christus gepredigt hat. Und da können wir dann letztendlich sagen, in keinem anderen ist das Heil, denn es ist den Menschen kein Name unter den Himmeln gegeben, durch welchen sie sollen gerettet werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Dieser Anspruch in unserer Zeit wird allen Menschen wie ein Stachel im Fleisch sein, wird ihnen einen Widerstand aufbrechen. Ihr könnt alles sagen, ihr könnt sagen, ich bin Christ, dann sagen sie, schön, gut, und ich bin Buddhist, und ich bin Hinduist, und ich bin Muslim. Aber sobald ihr sagt, nur Jesus Christus ist der Weg zu Gott, Jesus Christus ist die Wahrheit, in keinem anderen ist das Heil, wie wir hier lesen, und kein anderer Name ist den Menschen gegeben, außer, aus welchem wir gerettet werden sollten, außer Jesus Christus, dann kommt ihr Widerstand. So habe ich es gerade vor kurzem in einer Schule in Hamburg erlebt. Eben bei Leuten, eben kurz vor dem Abitur, 12. Klasse, dann kam plötzlich der Widerstand auf. Das kannst du doch nicht sagen. So ignorant und so absolut, das ist doch nicht möglich. Aber wie wir gesehen haben, Gleichheit der Religion ist Illusion. Gleichheit der Religion ist letztendlich eine Weltanschauung, ist etwas, was ich mir vormache. Das gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Sondern es kommt darauf an, zu überprüfen, die Unterschiede der Religionen miteinander zu vergleichen und dann, wie ihr hier seht, auch in Europa, hier in England, missionieren Leute wie hier diese Buddhisten, die dort an der Haustür sind und Menschen versuchen, vom Buddhismus zu überzeugen. Aber wir sollen uns selbst ein Bild machen, nicht nur das auf uns zukommen lassen, was andere vertreten und uns übergestülpt haben. Und ich denke so, da sind einige Punkte, einige Gedanken, die ihr stückweise einsetzen könnt für das Gespräch mit solchen Leuten, um auch dazu stehen zu können, nicht zu sagen, bleib du bei deinem, ich bei meinem, sondern dass wir offenherzig bekennen können, was wir da in der Apostelgeschichte sehen, oder wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Damit wollen wir abschließen und beten.